Liebe Geschwister, wir haben gemerkt, bis in das Lied von Karl Geier hinein prägen Psalmen, der hohe Priester Jesus, der für uns eintritt, auch unser Singen, wohl den Dichtern, die es fertiggebracht haben, uns geistliche Lieder zu schenken, die komprimierte Bibel sind, kondensierte Bibel, zusammen verdichtete in jeder Hinsicht, einmal als Dichtung, aber auch als Verdichtung von biblischen Aussagen. Heute kommen wir zu Psalm 119 mit dem großen zentralen Vers 118. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Zentrale Aussage über das Sterben unseres Herrn Jesus. Wenn über einen Menschgewordenen gesagt wurde, den brauchen wir absolut nicht. Wenn wir auf einen verzichten können, dann auf den, der ist ärgerlich, weg mit ihm. Haben selbst die Spitzen der Behörden und der frommen Gemeinde Israels gesagt, weg mit ihm. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und dann hat Gott durch die Auferstehung deutlich gemacht, wenn ich auf einen nicht verzichten kann, unter allen Menschgeborenen, und wenn ihr Menschen auf einen nicht verzichten sollt, dann ist es dieser Jesus. Dieser Zentralvers aus Psalm 118 macht deutlich, dass uns Jesus vom Vater im Himmel, das ist vom Herrn geschehen, dass uns Gott in einer unübertrefflichen Weise Jesus wichtig gemacht hat. Nicht irgendwelche Religiosität, nicht irgendwelche Frömmigkeit. Jesus, der, über dem die Menschen bis heute sagen, ach, das braucht man doch nicht, das ist für Superfromme. Uns genügt ein bisschen religiöse Pflege unseres Inneren. Wir haben erwähnt, selbst im Dritten Reich, hohe Nacht der klaren Sterne, so ein bisschen Religiosität genügt uns. Und in allen Geschäften sind jetzt die Adventssterne aufgestellt, so ein bisschen weihnachtliches Geklingel reicht uns. Aber Jesus brauchen wir nicht. Und Gott hat gesagt, wenn ihr einen braucht, er hat ihn zum Eckstein gemacht, das ist vom Herrn geschehen. Bevor wir den Psalm lesen und auf ihn hören, zur Erinnerung, wir sind ja erst seit kurzer Zeit durch die ganze feministische Bewegung und alles, was dadurch ausgelöst wurde, in eine garstige, unappetitliche, ärgerliche Diskussion hineingerissen worden. Ob denn das Sterben des Herrn Jesus überhaupt nötig war? Wenn es ganz unappetitlich ausgedrückt wurde von vielen Feministinnen, steht denn Gott auf Blut? Selbst in einer Andacht im Kollegium des Oberkirchenrats in Stuttgart hat sich eine der Teilnehmerinnen erkühnt zu sagen, ist eigentlich Gott ein Sadist und Jesus ein Masochist, der Freude daran hatte, zu leiden. So weit ist schon gekommen, dass in die größten Kirchenbehörden hinein Gottlosigkeiten gesagt werden. Aber eine möchte ich sagen, es ist ja naheliegend, dass Menschen fragen, wozu musste denn Jesus sterben? Wir wissen, dass der Petrus gesagt hat, als Jesus seinen Jünger informiert hat, des Menschensohn muss hinauf nach Jerusalem, viel erleiden, er wird in die Hände der Heiden gegeben werden, wird gekreuzigt werden, hat Petrus gesagt, nie im Leben, das musst du dir nicht gefallen lassen. Und Jesus hat ihm gesagt, du meinst, was menschlich ist, das ist menschlicher Gedanke. Sie brauchen doch dich als Seelsorger, als Arzt, als Helfer, als Tröster. Aber doch, was soll das ans Kreuz? Du meinst das, was menschlich ist, aber nicht das, was göttlich ist. Das ist vom Herrn geschehen. Der Plan Gottes war das, die Apostel sagen es immer wieder, ein Geheimnis, das wir Menschen gar nicht mit unserem Verstand ergründen können. Und doch werden wir durch die Schrift, durch die Bibel herangeführt an das Geheimnis. Wie gesagt, nicht bloß ein Petrus, sondern wir wissen von den Emmaus-Jüngern. Die gingen betrübt von Jerusalem weg. Jetzt ist die Sache mit dem Jesus, auf den wir so viel gesetzt haben, aus. Vorbei. Und sie sprachen betrübt miteinander und Jesus begegnet ihnen. Ihre Augen waren gehalten, dass sie den auferstandenen Jesus nicht erkannt haben. Und sprach, warum verhandelt ihr so traurige Dinge? Was ist denn los? Ja, weißt du nicht, was in Jerusalem geschehen ist in den letzten Tagen? Jesus sagt, was denn? Das mit Jesus von Nazareth, welcher war ein Prophet, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk. Und wir hofften, er sollte Israel erlösen. Endlich kommt der Erlöser. Aber es ist schon der dritte Tag, dass ihn unsere Oberen genommen haben und gekreuzigt haben, überantwortet zum Tod. Und heute Morgen sind Frauen gekommen, die haben gesagt, sogar das Grab ist leer. Die große Anfechtung der Nachfolger Jesu. Jesus mächtig in Taten und Worten und unsere Oberen haben getötet. Da haben die Jünger nicht gesagt, jetzt beginnt das Heil, Jesus ist für uns gestorben. So, was soll das? Wir wissen es, ähnlich hat Petrus gesprochen im Haus des Cornelius in Caesarea, dass Jesus mächtig war vor Gott und allem Volk in großen Taten der Hilfe. Er hat mit den bösen Geistern aufgenommen, aber unsere Oberen haben ihn genommen und verdammt zum Tod. Die Anfechtung, was soll das? Was es soll, hat Herr Jesus seinen Jüngern und den Zeitgenossen, mit denen er zusammen war, klar gesagt, Matthäus 21, indem er Psalm 118 zitiert hat. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ich denke dem Herrn Jesus, dem Zimmermannssohn, ist dieses Wort besonders wichtig gewesen. Er hat seinem Vater sicher in den 30 Jahren in Nazareth oft geholfen, Häuser zu errichten. Deshalb dieses Wort ihm nahegelegt. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, die gesagt, mit dem kannst du nichts anfangen. Der taugt zu nichts. Weg mit ihm. Wir brauchen was anderes. Der ist zum Eckstein gemacht worden. Das ist vom Herrn geschehen. Das hat Gott gemacht. So hat Jesus den Sinn seines Sterbens erklärt. Wir müssen überhaupt viel öfter, wenn wir schon Christen sein wollen, nachfragen, wie hat denn Jesus selbst über sein Leiden gesprochen, das uns so schwer in den Kopf hineingehen will. Johannesevangelium, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Auch im Johannesevangelium. Für die Freunde lässt der Freund sein Leben, dem er eintritt für die Freunde. Das große Wort, ich bin das Brot des Lebens. Durch wie viele Todesprozesse muss ein Brot hindurchgehen? zuerst erstirbt das Weizenkorn. Auch Herr Jesus hat das für sein Sterben gedeutet, das Korn, das im Erdreich sich zu verlieren scheint, aufgeht, plötzlich keimt und der Halm entsteht und die Frucht drauf. Dann kommt die Sense und mäht es hart ab. Und dann kommt es in der Mühle, wird zermahlen zwischen den Mahlsteinen, dass bloß eigentlich noch Puder übrig bleibt. Und dann kommt der Bäcker und walkt das Mehl. Zuerst kommt der Sauerteig und es gärt. Und dann wird es einer Hitze ausgesetzt. Es wird niemand von uns in der Sauna aushalten. Und es gibt Lebensbrot, Brot zum Leben, durch so viele Todesprozesse hindurch. Aber vielleicht ist das eines der zentralen Worte, wie das Weizenkorn in die Erde fällt und er stirbt. Das bringt viel Frucht. Im Abendmahl heute Morgen ist wieder deutlich geworden, auch ein Hinweis auf Sterben. Nehmt hin, trinket, das ist der Kelch, der neue Bund in meinem Blut, mit meinem Sterben ist Ähnliches wie beim ersten Bund in Kraft gesetzt, als das Opferblut übers Volk Israel gesprengt wurde, dass jeder, der getroffen wurde von so einem Blutstropfen, wusste, ich bin hineingenommen in den Bund Gottes. Da sagt der Jesus, ich muss euch kein Blut geben, ich sterbe mit gewaltsamem Sterben. Aber ihr dürft den Wein nehmen, als Garantie, als Siegel. Das ist der Kelch des neuen Bundes, dass ihr im Bund mit Gott steht. Ihr seid nicht bloß Freunde, ihr seid Bündnispartner Gottes. So viel Erklärungen bin ich gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich diene und gebe mein Leben zu einer Erlösung für viele. Der große amerikanische Schriftsteller John Updike hat in biografischen Notizen geschrieben, warum sprechen die Christen immer nur hinter verschlossenen Türen und geschlossenen Wänden davon, dass es Erlösung im Herrn gibt. Sie müssten es doch hinausschreien, dass es Erlösung gibt. Der Mensch normalerweise wartet darauf, dass er erlöst wird von seiner Selbstsucht, dass er erlöst wird. Von dem Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen finde ich nicht. Sagt's doch lauter, er ist gekommen zur Erlösung durch sein Sterben. Und unter den vielen Deutungen, die der Herr Jesus uns selbst angeboten hat, dass wir uns mit unserem Denken und Verstehen annähern an dieses heilige Geheimnis, ist auch dieses Wort der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden, das ist vom Herrn geschehen. Wir sollten es nicht aus dem Zusammenhang herausreißen, dieses Wort, dass wir denken, ach, die bösen hohen Priester, der charakterlose Pilatus, der Mob von Jerusalem, der charakterlos geschrien hat, kreuzige ihn. Nein, im Vers 18 heißt, der Herr züchtigt mich schwer. Der Herr steht dahinter. Das ist vom Herrn geschehen auch, dass die Bauleute mich verworfen haben. Dass wir wissen, im Jahr 2011, im Übergang zu 2012, auch wenn 99,8% Jesus ablehnen von unserer Bevölkerung und sagen, den brauche ich nicht, dann hat Gott längst durch die Auferstehung klargemacht, wenn ihr einen braucht, dann diesen Jesus, den normalerweise die Menschen verachten. Ist vom Herrn geschehen. Nicht ein Aha-Erlebnis, sondern Wunder für unsere Augen. Fast unbegreiflich, wie das geschehen soll. Aber jetzt hinein in den Psalm. Ich möchte ihn einfach zuerst einmal lesen und Sie lesen in der Stille mit. Zuerst das große Dankgebet des gesamten Volkes. Danket dem Herrn. Denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Es sage nun Israel, seine Güte währet ewiglich. Sage nun das Haus Aaron, Seine Güte währet ewiglich. Es sagen nun, die den Herrn fürchten, seine Güte währet ewiglich. Und jetzt kommt der große Abschnitt, der im Leiden von Jesus, Garten Gethsemane und auf Golgatha, erfüllt wurde. In der Angst rief ich den Herrn an, und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Der Herr ist mit mir. Denken Sie dran, das ist das entscheidende Wörtlein, sogar bei Bonhoeffer immer wieder falsch zitiert. Wer nicht für mich ist, ist wider mich. Nein, es heißt, wer nicht mit mir ist. Ich kann für viele sein, ich bin für den VfB Stuttgart, aber ich war in den letzten 15 Jahren nie bei einem Spiel im Stadion. Ich zahle auch keinen Mitgliedsbeitrag, aber ich habe Sympathie. Es ist etwas anderes, ob man mit ihm ist. Wenn in der Cannstatter Kurve die Fans, die sind bei jedem Spiel dabei, die sind mit. Also achten Sie mal auf das kleine Wörtlein mit. Ich möchte mit Jesus sein und dass er über mir sagt, wie über dem Verbrecher am Kreuz, du wirst mit mir im Paradies sein. Der Herr ist mit mir, mir zu helfen. Und ich werde herabsehen auf meine Feinde. Es ist gut auf den Herrn vertrauen, sich nicht verlassen auf Menschen. Es ist gut auf den Herrn vertrauen und sich nicht verlassen auf Fürsten. Alle Heiden umgeben mich, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich von allen Seiten, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich wie Bienen. Sie entbrennen wie ein Feuer in Dornen. Aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir. Der Herr ist meine Macht, mein Psalm, mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält, die rechte Hand Gottes, mit der er eingreift, sie behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tod nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen, ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Nicht nur bei der Schöpfung war Gott der große Macher, sondern er hat gemacht über dem Leiden des Herrn Jesus, der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Haus des Herrn seid. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Ach, das erbitten wir für uns heute Morgen. Dass uns der Herr erleuchtet, dass uns ein Licht aufgeht. Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars, füllt's mit Freuden, so wie die Mitarbeiter des Hauses alles adventlich geschmückt haben. Im Tempel schmückt alles mit den herrlichen Erzeugnissen der Schöpfung Gottes bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott, ich danke dir, mein Gott, ich will dich preisen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich. Also jetzt lassen Sie mich aufhängen an dem großartigen Bild vom Eckstein. In unserem Korntal der evangelischen Brüdergemeinde war am schönen Saalplatz gegenüber vom traditionsreichen großen Saal die Gemeindehandlung, in der es alles gab, vom Schulheft bis zu den Kartoffeln, vom Salatöl bis Schreibgeräte. Aber da ist der Boden abgesackt. Bei uns gibt es in Korntal so Gipsdolinen, der Untergrund ist schlecht. Und zuerst hat das Denkmalamt gesagt, ihr müsst das Haus stehen lassen, das gehört zum Gesamtensemble dieses interessanten Korntal. Aber als sie die Schäden gesehen haben, haben sie gesagt, ihr müsst es wohl oder übel abreißen und jetzt steht dort unser schönes neues Gemeindezentrum. Aber als der Bagger angefahren ist, um das alte Gebäude abzureißen, da habe ich mir vorgestellt, war immerhin beinahe ein Jahr lang Bauhilfsarbeiter nach meinem Abitur, er würde jetzt den Greifer hochnehmen und zuerst mal die Dachplatten abräumen und dann Schicht um Schicht. Aber er hat angesetzt an der Ecke des Hauses. Ein paar Mal ist die Schaufel abgeglitten, bis sie endlich den Biss hatte und dann ein großes Stück der Ecke herausgerissen hat. Und dann war das nur Sache von Augenblicken. Der große Greifer hat ausgeholt und hat gegen die eine Wand geschlagen, sie barst. Und zurück gegen die andere Wand und sie fiel und hoch gegen das Dachgebälk, das explodierte beinahe mit all den Dachplatten und dann runter auf den Fußboden, der stürzte. Der Einsatz war an der Ecke, wo die Wände, die sonst in Gefahr sind, auseinanderzustreben, im Verbund waren, wo die gehalten wurde, das ganze Gebäude zusammengehalten haben. Wie eine große Klammer. Und das Bild wird aufgenommen, jetzt lassen Sie mich in drei Richtungen verstehen. Einmal, Jesus ist der Eckstein, der uns zusammenbindet mit der Schrift, mit der Bibel. Man kann das ja den Psalm nicht ohne tiefe Bewegung lesen, wenn man dran denkt, das war der Schlussteil in der Passaliturgie, der sogenannte Lobgesang. Sie wissen es aus den Berichten des Neuen Testaments, als sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Die hatten miteinander, die 12 Jünger, Judas war schon weg und Jesus, diesen Psalm gebetet. Und ich denke, der Andreas und der Thomas selbst, der Skeptische, die haben den Psalm gebetet, sodass sie eigentlich bei jedem Satz nicken konnten. In der Angst rief ich den Herrn an und der Herr erhörte mich. Ja, so ist dem Hiskia gegangen, als der Sanherib gekommen ist und Gott hat ihn getröstet. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. So ist dem David gegangen. Jawohl, so ist's dem kleinen David beim Goliath. Der Herr ist mit mir, mir zu helfen, so hat es die Hanna erlebt, die verachtete, kinderlose Hanna, verspottet von ihrer Gefährtin Peninna. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen, sich nicht verlassen auf Menschen, auch nicht auf den Elkana, der sagt, ich bin doch dein Mann und hab dich lieb. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen. Die konnten zu jedem dieser Sätze, den sie gebetet haben, sagen, Halleluja, wunderbar, so ist's. Und eine halbe Stunde später war alles vorbei. Als sie ihren Herrn verlassen haben, aus Furcht. Der Petrus hat es auch gebetet, gut auf den Herrn vertrauen. Was können wir Menschen tun? Ein paar Stunden später hat er selbst vor der Magd im Palast des Hohen Priesters seinen Herrn verleugnet. Ich schwöre, ich kenne diesen Jesus nicht. Kannst machen, was du willst, ich nicht. Er, der gesagt hat, ich werde mit dir ins Gefängnis gehen. Ist gut auf den Herrn vertrauen. Liebe Schwestern und Brüder, es kann körperliches Leiden. Es können Enttäuschungen. Aber es kann schon ein verlegter Schlüssel, den wir suchen, so weit bringen, dass wir durchdrehen. Vor 14 Tagen, meine Frau hat den Kühlschrank vollgepackt, wir hatten Gäste erwartet für den Sonntag. Und wie es eben so ist, am Samstagabend hat der Kühlschrank seinen Geist aufgegeben. Mensch, was soll man denn machen? Ich habe menschlich gesagt, sei doch mal ruhig. Aber in der Stille habe ich gebetet. Ich habe selbst erlebt, dass der Jesus den Kühlschrank wieder in Bewegung setzen kann. Also, aber es kann uns völlig aus den Latschen kippen, die kleinsten Dinge des Alltags. Und wir nehmen es halt mal, der Herr wird dich nicht verlassen und der Herr hat einen Plan auch für mich. Die Sorge um unsere Enkel, werden sie in den Glauben hineinfinden? Gehen sie nicht falsche Wege? Machen sie sich nicht total kaputt, wenn sie permanent vor dem Notebook sitzen, den Computer? Was ziehen sie für einen Dreck in sich hinein? Sind doch keine Mülleimer. Dann sollte uns einfallen, befiehl dem Herrn deine Wege. Ich hoffe auf ihn. Aber es ist, wie wenn da eine dicke Mauer wäre. Kann uns viel trennen vom Trost der Schrift. Und der Herr Jesus hat uns gelehrt, dass wir wieder hineinfinden, er der Eckstein, in ein großes Zutrauen zur Schrift. Er hat es auch gebetet. Und das, was Jahrhunderte vor dem Kommen von Jesus niedergeschrieben wurde durch den Dichter dieses Psalms, wir wissen gar nicht, ob es David ist. In der Angst rief ich den Herrn an. Betet mit mir, dass ihr nicht in der Anfechtung fallt. Und Jesus spricht mit seinem Vater, ist es möglich, dass dieser Kelch von mir gehe, dass ich ihn nicht trinken muss. Und es kam ein Engel und stärkte ihn, heißt es in einem Bericht. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Als das Einsatzkommando kam, das Jesus gefangen nehmen sollte, diese Polizisten und Soldaten des Herodes hatten erlebt, dass Menschen fliehen, wenn sie auftauchen. Und Jesus tritt ihnen, den Häschern, entgegen. Wen sucht ihr? Ich bin's. Das hatten sie noch nie erlebt. Hat sie zu Boden gehauen. Der Herr ist gut auf den Herrn vertrauen, sich nicht verlassen auf Menschen. Nicht winseln vor dem Hohen Rat. Ich bin doch nicht der Christus, ich bin bloß ein Prophet. Nein, es ist gut auf den Herrn vertrauen. Sich nicht verlassen auf Fürsten, als ihm der Pilatus einen Fluchtstollen angeboten hat. Du bist doch kein König. Doch, ich bin ein König. Sie umgeben mich von allen Seiten noch unter dem Kreuz. Bist du wirklich der Sohn Gottes? Dann steig doch herab. Der bayerische Kirchenpräsident Betzel hat einmal das große Wort gesagt. Es ist ein heiliger Augenblick, als sich Jesus, das fleischgewordene Wort Gottes, in den Buchstaben der Schrift hineinzwang, damit er alles erfüllte, zur Erfüllung bringt. Das soll mir ein Trost sein, wenn man an der Bibel mäkelt, herummäkelt, dass meinem Herrn Jesus wichtig war, jeden Buchstaben der Schrift zu erfüllen, ernst zu nehmen. Also Jesus ist der Eckstein, der uns, die wir oft den Trost der Schrift vergessen, zusammenbinden will mit dem Trost der Schrift. Und das Zweite ist Jesus, der uns zusammenbinden will mit dem Vater. Wenn Sie die Verse lesen, 19 und 20, tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden dort einziehen. Dann müssen Sie im Kopf haben, den Adventspsalm, mache die Tore weit und die Türen der Welt hoch, Psalmen 15 und 20, wo es ganz deutlich ist, wer darf zum Herrn gehen in die heilige Gegenwart? Wer reine Hände hat und reines Herzens hat, wer nicht falsch schwört, wer nichts Böses getan hat, wer seinem Nächsten hilft, alle anderen können draußen bleiben. Nur die Gerechten dürfen einziehen. Dann könnte ich es vergessen, vor Gott erscheinen zu dürfen. Die Leute wissen doch gar nicht, was der heilige Gott ist vor dem selbst. Wir haben es neulich schon erwähnt, der Jesaja. Am liebsten ins letzte Mausloch verkrochen wäre. Wehe mir, ich vergehe. mit unreiner Lippen, was habe ich bloß geschwatzt schon. Und jetzt sagt der Apostel Paulus über Jesus: Jesus Christus ist uns gemacht von Gott zur Gerechtigkeit. Da, wo es um den neuen Bund geht, den Jesus uns eröffnet hat mit seinem gewaltsamen Sterben. Nicht ein Opfertier, sondern er hat sich geopfert. Nicht, weil Gott das brauchte, sondern dass wir es wissen, Jesus ist es todernst, dem Vater im Himmel ist es todernst. Er ließ sein Bestes kosten, dass ich erlöst bin. Und er hat's Abendmahl eingesetzt, dass ich in Brot und Wein weiß, ich bin gemeint, so wie das in mich hineingeht, so will der Herr mich total mit Leib und Seele erfüllen, beschlagnehmen. Und jetzt gilt's auch mir. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit. Wir kennen den Vers von Zinzendorf, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Ich habe neulich in der Kirche von Unterrixingen entdeckt, dass schon 100 Jahre vor Zinzendorf dieses Wort gegeben hat. Christi Tod und Gerechtigkeit ist mein Ornat und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen. Wie die Verfassungsrichter ihren Ornat anlegen, ihren Talar und sogar noch das Barett aufsetzen. Da sage ich, jetzt bin ich im Dienst. Mein Schmuck, meine Würde, mein Ornat ist die Gerechtigkeit, mit der Jesus mich überkleiden will. Ich habe gestern das Bild gebraucht vom Talar, der alles zudeckt, auch wenn man ungebügelte Hosen haben sollte. Bloß meine Frau sagt, wenn einer ungeputzte Schuhe hat, sieht man es auch noch unter dem Talar. Nicht? Also, aber sonst, bei der Gerechtigkeit Jesu, die geht bis in den Boden hinunter, dass auch das Ungeputzte bedeckt ist. Und ich darf einziehen in die Gegenwart Gottes. Der schwäbische Künstler Dannecker hat uns die herrliche Büste von Friedrich Schiller geschaffen. Die jedem zweiten Gymnasium steht die noch. Der hat lebenslang eigentlich seine Vorbilder genommen aus griechisch-römischen Mythen. Leoparden, Sphinxgestalten, wunderbar, genial dargestellt. Gegen Ende seines Lebens hat er gedacht, ich muss doch was Sinnvolleres darstellen. Und wollte eine Riesenstatue darstellen des segnenden Christus. War damals Mode der Thorwaldsen. Wir kennen diesen segnenden Christus von dem dänischen Künstler Thorwaldsen. Der Dannecker ließ ein Riesengerüst im Hof des alten Schlosses in Stuttgart aufbauen, sollte eine überlebensgroße Statue werden vom segnenden Christus. Nebenbei gesagt, heute ist in der Christenheit verbreitet, als ob das Allerwichtigste wäre, dass wir gesegnet werden. Das Allerwichtigste ist, dass wir gerecht gemacht werden. Müssen wir mal drüber nachdenken, Klammer zu. Das ist blitzer. Denn dem Dannecker ist über seinem Studium der Schrift ein richtiger Bildhauer und Maler. Studiert die Schrift, ich habe das bei meinem Freund Uli Henn erlebt, dass wir Theologen bloß noch staunen können, wie die sich vertiefen. Dem Dannecker ist aufgegangen, es gibt Wichtigeres, als dass Jesus mich segnet. Und dann hat er die Statue geschaffen, gar nicht überlebensgroß. Eine Christusstatue, die eine Hand nach unten greift, wie wenn er einen Ertrinkenden packen will, und die andere Hand nach oben, und in den Sockel hat er eingemeißelt, mit mir zum Vater. Dann aufgestellt worden durch die aus Württemberg stammende Zarin Maria Fjodorowna, leider im Krieg zerstört worden durch deutsche Soldaten. Ein Abguss steht noch in Regensburg. Mit Jesus zum Vater, einziehen durch die Tore der Gerechtigkeit. Jesus klammert zusammen mich, Sünder, mit dem ewigen Vater. Komm. Das Dritte. Jesus ist der Eckstein, der uns merkwürdige Glieder der Gemeinde zusammenklammert. Sage Israel, mit all seinen Gliedern von Galiläa bis hinunter nach Hebron. Seine Güte währt ewig, sah das Haus Aaron, die vornehmen Priestergeschlechter, würdige Menschen. Aber sagen auch die Gottesfürchtigen, die eigentlich bloß so halb zugelassen werden, die gar keine Volljuden waren, sollen auch sagen, seine Güte wäre ewig nicht. Es sage Israel, die verachteten Galiläer und die Hochgeachteten vom Stamm Juda. Sie haben alle bloß ein Thema, nicht was wir im Gottesdienst für wichtig halten, welche Lieder nach unserer Meinung wichtig sind und wie der Stil von Christen sein soll, wie sie sich benehmen sollen, ob sie überhaupt Hosen anziehen dürfen oder ob sie bloß Röcke haben sollen, ob man die Haare schneiden darf. Tausend Fragen, die die Christenheit beschäftigen. Alle Glieder, von den vornehmen Haus Aaron bis zu den verachteten Gottesfürchtigen, seine Güte ist unbeschreiblich und sie währt in Ewigkeit. Der Jesus kann uns schenken, dass wir in der Verschiedenheit unserer Gemeinden im Entscheidenden die Einigkeit finden. Normalerweise sind wir so verschieden, dass wir aneinander verrückt werden können. Im Schachclub haben sie Gemeinschaft, weil sie alle gern Schach spielen. Und im Schießverein sind sie beieinander, weil sie gern schießen. Und im Fußballclub, weil sie gern kicken. Was haben wir schon gemeinsam? Bloß, dass wir miteinander sagen können, Mensch, du denkst, über das Lied sei gut und ich nicht, aber ist egal, seine Güte wäre ewiglich. Vergesst nicht, wie ich als junger Delegierter zur Weltkirchenkonferenz nach Neu-Delhi fahren durfte, 1961, fast durch Zufall. Es gab damals wenig Flüge nach Indien, durfte mit dem Schiff fahren, 14 Tage. Und im Hafenhotel von Genua hat man mich morgens an einen Tisch gesetzt mit einem katholischen Priester, einem farbigen. Er war sicher 40 Jahre älter, als ich damals war. In der Hautfarbe waren wir verschieden, in der Denomination, er katholisch, ich evangelisch. Sprache war verschieden, aber wir haben uns von Anfang an lieb gehabt, wie wenn wir aus der gleichen Familie gewesen wären. Da ist mir zum ersten Mal aufgegangen, oh, wie lieb ich, Herr, die Deinen, die dich suchen, die dich meinen, oh, wie köstlich sind sie mir. Ich werde nachher ein Lied singen von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Der hat es erlebt, dass selbst in der Brüdergemeinde, in der er Leute sein wollten, die ernsthaft Christen sein wollten, keine Außenstehenden, sie wollten vereint sein im gleichen Glauben, miteinander beten, und dann sind riesengroße Spannungen aufgebrochen. Über Stile, über Methoden. Bis Zinzendorf gesagt hat, der Generalälteste unserer Gemeinde ist ab heute Jesus, nicht ich. Und sie ließen oft in der Versammlung den Stuhl für den Generalältesten leer, damit sichtbar wurde, nicht wir, er, der unsichtbar bei uns ist. Sie finden manchmal im Losungsbüchlein die Notiz, die Brüdergemeinden wählen Christus als Herr und Ältesten der Gemeinde. Versteht niemand, aber das war damals, er ist wichtig. Und dann ist Zinzendorf, der Reichsgraf, der Vornehme, aus Sachsen vertrieben worden, ein Flüchtling. Man wollte ihn nicht haben, man hat ihn als Sektierer angesehen. Und er hat die Gelegenheit benutzt, nach Amerika zu fahren, wo sehr viele Deutsche ausgewandert waren. Leute, die in Deutschland um ihres Glaubens willen verfolgt waren. Baptisten und Schwenkfeldianer und Dunkers. Und die haben hauptsächlich in Pennsylvania gewohnt. Und es hat ihnen gestört, dass jeder so seinen eigenen Club aufmacht und auf die anderen heruntersieht. Und dann hat er strategisch begabt, zusammengerufen zu Synoden in Germantown, Pennsylvania, 1741. Uns wurde natürlich gefragt, was soll das? da hat er den schönen Satz geprägt, auf dass eine arme Seele, die gern wissen wollte, wo der Weg hinginge, nicht auf 12 verschiedene Wege gewiesen wird, sondern nur auf den einen, Jesus, der Weg ist. Denn wir haben verschiedene Methoden und Bräuche und Stile, aber nur einen Weg, der zum Vater führt. Es war gut gemeint, es hat nicht geklappt. Da merken wir, wie viel Widerstand da oft da ist, dass wir uns mit anderen Christen zusammenfinden, zusammensetzen. Es ärgert uns schon oft, wie sie sich anziehen, wie sie sich räuspern. Es sage nun das Haus Aaron und es sagen die, die Gottesfürchtigen, und es sagen ganz Israel, seine Gnade währt ewiglich. Wir werden in den kommenden Zeiten, wenn nicht alles täuscht, große Erschütterungen erleben. All das, was im Augenblick diskutiert wird, ist ja bloß Zeichen dafür, dass die Schrift, die uns Jesus wichtig machen will, das, was schwarz auf weiß in der Schrift steht, nicht mehr ernst genommen wird, dass gesagt wird, naja, das sind auch liebe Leute und man muss ja tolerant sein. Einer der großen Journalisten hat gesagt, das Christentum wird in absehbarer Zeit sich verströmen und verlieren in einer allgemeinen Menschlichkeit, in einer Humanität. Aber der Rest, der übrig bleibt, wird entscheidend sein, dass sie den Geist und das Wort Jesu weitertragen. Und dann wollen wir zum Rest gehören, zum verachteten Rest. Aber mit denen dann zusammen sein, so wie plötzlich in der Bonhoeffer-Biografie steht, dass Bonhoeffer auch mit dem katholischen Mitgenossen gefunden hat im Glauben, mit dem Engländer Payne Best, dass plötzlich die Unterschiede der Herkunft keine Rolle mehr spielen, das war seine Güte wert ewiglich, weil er zum Eckstein gemacht ist. Der Herr züchtigt mich schwer. Warum das Gott so gewollt hat, ich kann es bloß so sagen. Weil er deutlich machen wollte an seinem Sohn, es ist mir, dem heiligen Gott, todernst. Lieber gebe ich mich selbst in meinem Sohn hin der Verachtung und totgeschlagen werden, dass Menschen wissen, mir geht es wirklich um Rettung, ich schwatze nicht bloß davon. Aber dann habe ich ihn vom Tod erweckt. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Die ersten Apostel haben, das wird uns in der Apostelgeschichte ausführlich berichtet, Gott hat den Jesus, den ihr gekreuzigt habt, die Bauleute haben ihn verachtet, zu einem Herrn und Christus gemacht, er hat ihn auferweckt, um euch zu segnen. Also das ist auch wichtig, segnen. Aber noch wichtiger, dass der Petrus sagt, keinem anderen ist heil. Es gibt auch keinen anderen Namen, durch den wir selig werden, gerettet werden, als allein der Name Jesus. Das hat Gott damals, als er den von Menschen verachteten Eckstein, verachteten Stein zum Eckstein gemacht hat, uns vor Augen gestellt. Herr Jesus Christus, du Eckstein deiner Gemeinde, gib doch, dass wir selbst das ernst nehmen. Lass es nicht zu, dass unsere eigenen Geschmacksrichtungen, unsere Urteile uns von anderen trennen, die auch deine Gnade nötig haben, mit denen wir zusammen deine Gnade preisen sollen, auch in einer durcheinander geratenen Zeit. Wir danken dir, dass du es durch 2 Jahrtausende hindurch klar gemacht hast, wie du der Eckstein bist, der wieder deine Gemeinde an die Schrift bindet, wo alles auseinanderzustreben scheint. Dass du der Eckstein bist, der uns mit dem Vater verbindet. Dass wir plötzlich als Gerechte vor den Vater treten dürfen. Dass es wahr wird, wer dein Wort halten wird, der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen und kommt nicht ins Gericht. Lass uns das so festhalten, dass wir bloß noch deine Gnade preisen können, die ewiglich währt. Amen.